Wir schauen heute auf Palmsonntag, auf den spektakulären Einzug von Jesus nach Jerusalem. Halb Israel war dann unterwegs, um hier zum Tempel zu kommen. Sie haben das jährliche Passafest gefeiert, oder wollen feiern. Darum sind ganze Haufen aus dem ganzen Land dorthin gepilgert. Das Passafest, das daran erinnert, dass Gott durch Mose das Volk der Ägypter befreit hat. An das Passalam, das sie dann geschlachtet haben und haben das Blut an die Türpfosten gestrichen, so dass in der Nacht der Todesengel an den Häusern der Israeliten vorbei ist gegangen. Der Todesengel, der durch Ägypten gezogen ist und überall der Erstgeborene umgebracht hat. Eine brutale Geschichte, aber für das Volk Israel natürlich eine Lösung und darum erinnern sie sich auch alle Jahre wieder daran und feiern das Passafest. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie gross diese Tempelanlage war im Vergleich zum Rest der Stadt. Auch Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und zwar vom Norden her, vom See Genezareth, Kapernaum, das war so eines seiner Hauptwirkungsgebiete, ist er den ganzen Weg da durch die Jordanebene über Jericho bis nach Jerusalem. Es gäbe ja auch den Weg durch Samaria durch. Das haben wir gerade im Mittwoch bei den Chosen gesehen, wo sie dann unterwegs sicher noch am Jakobsbrunnen die Begegnung hatten mit der Samariterin am Brunnen. Jetzt das Mal geht es über Jericho. Und in Jericho begegnen sie nochmal Menschen, das lesen wir, zum Beispiel um Zachäus, die Geschichte von Zachäus sehen wir dort, oder Blinden wird geheilt dort noch. Jesus auf seiner letzten Reise kümmert sich immer noch um die randständigen, ausgestoßenen, kranken Menschen. Ich bin beeindruckt. Und was aber die Reise erst recht speziell macht, ist, dass sich auf dieser Reise und in den nächsten Tagen in Jerusalem Dutzende von Prophetien erfüllen. Prophetien aus dem Alten Testament. Und wie der Rolf schon gesagt hat, sind wir in dieser Predigtserie am Karfreitag und an Ostern, ist dann noch einmal ein kleiner Teil, wo man ein bisschen schaut, wie die Zusammenhänge vom Alten Testament und was hat das mit Jesus zu tun. Und unter diesem Aspekt werde ich heute auch ein bisschen auf den Palmsonntag schauen. Von Jericho aus, das liegt unter dem Meeresspiegel, etwa auf 300 Meter unter dem Meer, bis nach Jerusalem auf etwa 700 Meter, sind es gut 1000 Höhenmeter, also eine gute Tagesreise. Und auf dieser Reise macht Jesus so richtig klar, wer er ist. Er ist der Messias, er ist der verheißene König, ja, er ist Gott selber. Und unterwegs lehrt er die Jünger das eine oder andere. Und, wir lesen, als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Bilder, die ihr hier seht, sind so ein bisschen ausgehend von der Wüste um Jericho herum bis nach Jerusalem. Eine relativ karge Gegend, gar nicht so eine angenehme Reise. Und dann lesen wir, dass Jesus vorangegangen ist. Das lesen wir sonst nie. Er ist mit den Jüngern unterwegs gewesen, aber hier hat er klar gemacht, jetzt gehe ich voran. Ich bin der König. Der König geht voran. Und die vier Evangelisten berichten da relativ klar und einheitlich, alle das Gleiche. Die haben dann noch ein bisschen mehr Details von dieser Reise. Aber das zeigt, dass es viele Augenzeugen gibt. Jesus ist dort mit seinen Jüngern nicht allein unterwegs gewesen auf diesem Weg. Dort sind Hunderte von Menschen unterwegs Richtung Jerusalem gewesen. Und dann lesen wir, dass er zwei Jünger vorausschickt, geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so, der Herr bedarf seiner. ja, ich weiß nicht, mit was für Gefühl, dass die Jünger dort her sind. Es ist auf jeden Fall dann wirklich alles genau so eingetroffen, wie es Jesus angekündigt hat. Einmal mehr eine Demonstration von seinem übernatürlichen Wirken, sein Anspruch, König zu sein. Und diesen Anspruch, den hat er wirklich auch eben untermalt, indem er auf einem Esel eingeritten ist. Der König Jehu ist übrigens auch noch mit einem Esel eingeritten. Es war üblich, dass in friedlichen Paraden, in friedlichen Zeremonien Könige auf Esel geritten sind. Natürlich nicht in Kriegszeiten, dort hat man Ross und Wagen, ist ein bisschen effizienter und besser gewesen. Aber als Zeichen der Würde auf der Grösse hat Jesus hier den Esel gewählt und damit klar signalisiert, ich bin der König. Bisher ist er ja immer nur zu Fuß oder vielleicht zwischendurch mal noch im Schiff unterwegs gewesen. Und mit diesem Ritt hat er gleichzeitig auch noch die Prophetie erfüllt. Zum Beispiel die, die wir im Zacharia lesen. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Genau so hat es sich erfüllt. Und dass vorher noch nie jemand auf dem Ross oder auf dem Esel gehockt ist, ist auch speziell. Die können reiten oder wissen, wie das geht, mit Ross zu reiten. Wenn man zuerst mal so auf ein Ross hockt, dann ist das nicht ohne. Auf dem Esel ist noch nie jemand geritten. Jesus hockt drauf und der trägt ihn friedlich nach Jerusalem. Es ist einfach auch ein Zeichen, dass der Esel gewusst hat, wer auf ihm hockt. Der hat gewusst, auf mir hockt der König. Die Schöpfung erkennt Gott. Und in Maleachi 3 lesen wir eben auch von dem Einzug vom verheißenen und erwarteten Messias. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das ist ja der Johannes der Täufer, der der Bote war, wo Jesus angekündigt hat. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Der König wird so angekündigt, der König, der zu seinem Tempel kommt. Es ist gleichzeitig auch noch ein Hinweis auf das zweite Kommen drinnen. Ich möchte hier noch einen kurzen Exkurs machen auf den Engel vom Bund. Der Maleachi hat den 400 Jahre vorher angekündigt. Und man kann ziemlich sicher sein, dass es wirklich eben Jesus gemeint ist. Und im Alten Testament kommt der Engel vom Bund oder Gottes Engel oder Engel des Herrn immer wieder vor und der begegnet den Menschen. Es ist eine Art, wie Gott selber sichtbar wird. Es ist nicht ein Engel wie jeder andere, sondern es ist eine der unterschiedlichen Erscheinungen, wo Gott im Alten Testament wählt, um den Menschen zu erscheinen. Und es gibt unterschiedliche Auslegungen dazu, aber für mich wirkt es noch überzeugend, dass der Engel des Herrn, der Engel Gottes, Jesus war, der präexistent Jesus. Und auch die Kirchenväter haben das so geglaubt. Zum Beispiel der Hagar. Da lesen wir, dass er ihr in der Wüste erscheint, der Engel des Herrn. Und sie sagt dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Oder der Mose, der im Feuerbusch Gott begegnet, der Gott, der von sich selber der sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und wir lesen, dass der Gott, der dort im Feuerbusch war, eben der Engel des Herrn, der Engel Gottes war. Oder der Manoach und seine Frau, die die Geburt von Simson, dem starken Richter, ist angekündigt worden. Auch dort die Begegnung mit dem Engel von Gott. Und sie hatten Angst, weil sie erkannt haben, sie sind Gott begegnet. Aber Gott in ihrer ganzen Herrlichkeit begegnet, das ist ja so tödlich. Aber sie mussten nicht sterben, weil es eine andere Erscheinungsform war. Und ich glaube, es macht eben einen Unterschied, ob im Alten Testament von einem oder vom Engel von Gott die Rede ist. Und wir wissen ja, dass Jesus schon vor der Schöpfung der Welt ist existent gewesen. Er hat zum Beispiel auch von sich selber gesagt, dass er schon ist war, bevor der Abraham geboren wurde. Und für mich passt es auch, wenn man sieht, was der Engel des Herrn, was der macht. Es passt alles so auch zu dem, was Jesus im Neuen Testament macht. Er bringt Hoffnung, er bringt Rettung, er bringt Botschaften, zeigt etwas vom Wesen von Gott. Er weist die Leute auf den rechten Weg und erhält auch Gericht. Alles Sachen, die wir auch von Jesus wissen. Jetzt aber zurück zum Palmsonntag. Das heisst nämlich so, weil die Menschen Kleider und Palmzweige vor Jesus hergelegt haben, als er dort eingezogen ist in Jerusalem. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Viele von diesen Leuten haben begriffen, dass da der Messias einzieht in Jerusalem. Und sie haben ihn gelobt mit dem Wort, das wir hier sehen können, gelobt sei der da kommt. Das ist aus dem Psalm 118. Wahrscheinlich haben sie den Psalm 118 gesungen, wo ein Messias-Psalm ist, wo zum Beispiel auch drinnen vorkommt vom Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, einige Hinweise auf Jesus. Und dann bringen sie hier mit dem König, der da einreitet, die Verbindung und loben. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Nur die Jünger, oder auch die Jünger auch, haben das nicht gecheckt. Sie waren schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, aber irgendwie haben sie nicht gecheckt, was da abgeht im Moment. Und das lesen wir nämlich später auch beim Johannes. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Vorhersage der Heiligen Schrift sich erfüllt hatte. In dieser Gruppe von Menschen waren auch Pharisäer. Sie sind natürlich auch auf Jerusalem pilgert und die haben ja schon genug von diesem Jesus. Hat dann langsam ist es ungemütlich geworden, all die Wundertaten, all die provokanten Aussagen. Und jetzt lässt er sich hier noch als König feiern. Und der ganze Tumult war dann recht suspekt gewesen. Und was machen sie? Sie gehen zu Jesus und sagen, hey Jesus, das kannst du nicht bieten. Sag diesen Leuten, befehlen, sie sollen schweigen. Und ihr wisst, was passiert dann, oder? Was sagt Jesus? Genau. Er sagt, wenn die Leute schweigen, dann werden die Steine schreien. Dann werden die Steine mehr anbeten. Und mit dem macht er sich endgültig selber zu Gott. Nur Gott wird von der Schöpfung anbetet. Das wissen die Leute. In den Liedern, die sie immer wieder gesungen haben, in den Psalmen, in den alten Schriften, ist die Rede von Feld und Wald, die fröhlich sind über Gott, Bäume, die juchzen, Sonne und Mond, die Gott loben, Berge und Hügel. Als er gesagt hat, dass er von den Steinen anbetet wird, wenn die anderen Menschen schweigen, hat er sich nochmal ganz klar dazu positioniert, hey, ich bin im Fall der König, ich bin Gott, ich bin es wert, anbetet zu werden. Und dann mit in den Lärm, in diesem Segenszug, in diesem Loben, da passiert etwas. Etwas komplett Unerwartetes. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die das gesehen haben, recht konsterniert waren. Jesus fährt nämlich an von rennen. Es erhudelt ihn. Es schüttelt ihn. Er schluchzt. Die meisten haben das wahrscheinlich nicht gemerkt, weil er ist ja näher mit Pomp und Trubel in Jerusalem eingezogen. Aber die, die das dort gemerkt haben, die haben sich auch schon gewundert. Uns wundert es ja nicht. Wir wissen ja, was Jesus erwartet in Jerusalem, oder? Er gewusst, er wird umgebracht. Aber er hat nicht wegen dem gerannt. Er hat gerannt, weil er gewusst hat, was auf die Menschen in Jerusalem zukommt. Sie haben nicht erkannt, in was für einer Botschaft der Missionär ist unterwegs war, dass er als Friedenskönig unterwegs ist. Sie haben gedacht, jetzt kommt da einer, der uns von den Römern befreit. Der die Macht ergreift. Der sich mächtig zeigt. Und darum haben sie ihn so gefeiert. Sie haben zwar als der verheißene Messias erkannt, aber nicht in seinem wirklichen Auftrag. Sein Auftrag war noch nicht, ein sichtbares Friedensreich zu bringen. Sein Königreich ist zwar angebrochen, aber noch nicht voll da. Und erst mit seinem zweiten Kommen, wo wir auch noch darauf warten, wird er mal eben dann sein Friedensreich richtig aufrichten. Und es bricht Jesus das Herz, zu sehen und zu checken. Die Leute feiern mich, aber sie begreifen nicht, in was für eine Mission, dass ich unterwegs bin. Und sie begreifen nicht, in was ihnen, dass sie laufen und dann, dass sie sich gegen die Römer auflehnen. Er erklärt dann, warum er rennt. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da redet er von Jerusalem, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagen und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir. Und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und gut 30 Jahre später, im Jahr 66, hat es eine jüdische Revolte gegeben von den Zeloten. Die haben das Volk aufgereist, sich gegen die Römer auflehnen und ihre Abgaben, ihre Steuern nicht mehr zahlen. Und die Römer haben sich das natürlich nicht bieten. Die haben tatsächlich Wall aufgerichtet, um die Mauern zu überwinden. Fast 4 Jahre lang, bis ins Jahr 70, ist die Belagerung gegangen. Und in Jerusalem selber hat es Hungersnot gegeben, es hat Seuchen gegeben, es hat sogar noch einen Bürgerkrieg gegeben innerhalb. Und am Schluss bei der Einnahme durch die Römer ein riesiges Gemetzel. Über 1 Million Israeliten sind dort ums Leben gekommen. Der Tempel ist zerstört worden, so wie es auch im Alten Testament vorhergesagt ist. Und heute steht dort die bekannte Moschee, mit auf dem Platz, wo früher der Tempel gestanden ist. Das ist der Grund, warum Jesus traurig war und gerannt hat. Jesus ist verzweifelt über die Menschen, die nicht checken, was er für eine Mission hat. Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Das Volk kennt es nicht, sie haben falsche Erwartungen an ihn und sie verrennen sich. Kennt ihr das? Irgendwie von einem Kind von euch vielleicht oder von einem Freund, vielleicht sogar vom Partner. Sie laufen ins Verderben und alle ringsum haben das Gefühl, checken es nur sie selber nicht. Und irgendwie muss man hilflos zuschauen, was passiert. Die Fehler, die sie machen. Bis sagen bringt eh nichts. Und wir sind zwar keine Propheten, aber irgendwie weiss man ganz genau, wo das endet. Beziehungen vielleicht, schwierige, die nicht gut tun. Alkohol, Drogen. Sich von Gott abwenden. In Gesprächen hören wir immer wieder von Menschen, von Eltern, die sich so sorgen um ihre Angehörigen. Und irgendwo ist es einfach ein Aushalten. hilflos. Oder Menschen, die in unserem Umfeld sind, wo wir uns so wünschen, dass sie Jesus auch als den Friedenfürst lernen können. Und so keine offenen Ohren, so kein Interesse haben. Claudia und ich, wir sind etwa mal zu Fuß unterwegs in der Region und dann hat es so schöne Aussichtspunkte, wo man auf die Dörfer hier Umgebung sieht. Und mir kommt oft der Moment in Sinn, wo Jesus dort steht und auf Jerusalem schaut und rennt. Und einfach traurig darüber ist, dass ihn das Volk dort nicht als der Friedenfürst, als der König vom Frieden erkannt hat. Und Jesus hat es garantiert noch viel mehr das Herz gebrochen. Er, der eben schon das Alte Testament durch Gott immer wieder den Menschen nachher ist, immer wieder zu sich gerufen hat, immer wieder geduldig mit ihnen war und ihnen nochmal eine Chance hat gegeben. Jesus, der am Schluss alles gegeben hat, für die Menschen zu retten. Wie traurig muss er darüber sein, wenn Menschen nicht nach ihm fragen, wenn Menschen sich verrennen und vielleicht bist du ja auch gerade irgendwo drauf und dran, von Jesus wegzulaufen. Du merkst, du hast in deinem Leben oder vielleicht erst jetzt vor kurzem falsche Entscheidungen getroffen und bist dir bewusst, das ist nicht gut. Die Beziehung zu ihm ist trübt, ist negativ beeinflusst. Du trägst vielleicht auch bittere Gedanken in dir rum, Hass, wo du verletzt bist worden. Und was denkst du, was Jesus dazu sagt? Er wendet sich nicht ab. Er ist auch nicht hässig. Er grennt drüber. Jesus macht es traurig zu sehen, wie Menschen sich von ihm abwenden. Und nicht erkennen, was ihnen wirklich Frieden bringt. Und ich hoffe, dass sogar für dich und die Menschen in deinem Umfeld das Jahr Karfreitag, die Karwoche, der Sonntag mit der Ostern, wo wir die Auferstehung feiern, einfach nochmal ganz neu oder ganz bewusst auf einen Moment sein, wo du Jesus begegnest. Wo Jesus auch bei dir mit einem Siegeszug in deinem Herz einzieht, als der Bot vom Frieden, als der Bringer und als der Frieden in Person. Er will dich frei machen. Er will dich versöhnen mit Gott und er will dich versöhnen mit den Menschen. Er wünscht sich nichts sehnlicher als das und ist aus dem Grund als Kreuz und hat alles gegeben. Wir steigen jetzt nochmal rein, zweiter Lobpreisteil, der dürft schon vorkommen. Wir haben auch einen Grund, uns zu freuen, wenn wir an Ostern denken, all das, was Jesus gemacht hat und da hat für uns. Vieles ist noch unvollkommen, vieles sehen wir noch nicht. Das Reich von Gott ist angebrochen. Zwischen haben wir so einen kleinen Blick drauf, erleben wir etwas, aber vieles auch noch nicht. Aber wir wissen, Jesus kommt zurück und dann wird es einmal noch ganz anderes Halleluja und Hosianna geben. Wenn Jesus in seiner vollen Macht und Größe einzieht. Denken wir daran. Wenn wir Gott nicht loben, wenn wir Jesus nicht loben, dann machen wir es zu stehen.